Hallo und herzlich willkommen bei Hooked on Topic Nummer 133. Heute mit mir, dem Robin, und dem wunderbaren Leo.
Hallo.
Extra vorbeigekommen für die Aufnahme dieses Casts. Ich bin sehr, sehr dankbar. Hat schon hart und schwer gearbeitet. Deswegen ist das nicht selbstverständlich und ich freue mich sehr, lieber Leo. Und ich hätte direkt eine Frage, eine Bitte, eine Anfrage könnte man es auch nennen.
Jawohl.
Kannst du uns einfach mal irgendwie einen Witz erzählen oder so? Passend zum Test, hast du einen Witz für uns?
Erzähl mal
einen Witz.
Ich hasse dich so sehr.
Leo, erzähl doch mal einen Witz jetzt.
Man kann einem lustigen Menschen nichts Schlimmeres antun, als ihn zu bitten, erzähl mal einen Witz.
Ja,
das ist wirklich das Grauenvollste, was man machen kann. Alle Witze, die ich erzählen würde, sind extrem problematisch, politisch.
Ja, schwer von aus, ja.
oder vielleicht nicht politisch, aber zumindest. Okay, erzähl ich dir halt einen Witz. Einfach nur Zensur. Kommt eine Frau zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe einen Knoten in der Brust. Und der Arzt sagt, na, wer macht denn sowas?
Ich bin begeistert. Ich bin wirklich gerade erst vom Familien- und Schützenfest wieder hier in Berlin und ich bin direkt wieder vor Ort. Es ist direkt nostalgisch und heimelig für mich.
Weißt du, was viel peinlicher ist als der Witz, den ich gerade erzählt habe? Noch viel peinlicher ist als der Witz, den ich gerade erzählt habe, woher ich den kenne. Der wird erzählt im Tutorial von
was?
Bing, Sexskandale und Skalpelle.
Was ist denn das?
Was Bing? Ist das?
B-I-N-G?
Nein, B-I-I-N-G, Bing? Ausrufezeichen.
Bing. Was? Was ist das?
Das ist eine deutsche Wirtschaftssimulation aus den 90ern, wo man ein Krankenhaus managt. Und sie ist das schlimmste, zotigste, schweinisch-chauvinistischste, was man sich vorstellen kann. Ganz viel unter der Gürtellinie, Sexhumor, ganz, ganz schlimm. Und es gibt ein Tutorial mit einer Live-Action-Schauspielerin, einer Deutschen, die in einem Porno-Krankenschwestern-Outfit gekleidet ist und einen durch die Spielelemente führt. Und am Ende gibt es so ein Outtake-Reel und erzählt sie diesen Witz. Daher kenne ich diesen
Witz. Ich bin erschüttert und begeistert. Da habe ich ja noch nie von gehört. Und dass diese...
Wer ist
diese
Sex, Lügen und Skalpelle oder so? Das hat so ein Dreier-Untertitel. Sex
also,
und Skalpelle.
B-E-E-N-G.
Nein, im I. Bertha, Ida, Ida, Nordpol... Georg, Ausrufezeichen.
Bing, okay. Bing, Spiel. Warum heißt das so? Das ist doch kein Name.
Ich glaube, es ist angelehnt an den Monty Python-Sketch, wo sie im Krankenhaus die Maschine mit dem Bing haben. Die Maschine mit dem Bing macht nichts anderes, als ab und zu so ein Bing von sich zu geben.
Alter, das hört sich alles insane an.
Monty Python ist eine britische Komikertruppe, die vor allem in den 70er Jahren sehr erfolgreich war.
Olaf Patzenhauer war
Großbritannien der ist ein Königreich auf einem Inselarchipelago vor der europäischen Küste. Europa ist...
Ich guck mir gerade einfach dieses Spiel hier an, weil ich bin halt so begeistert, dass du direkt einen solchen Übergang zum Thema gefunden hast, dass wir ja haben, über das wir reden wollen, nämlich was macht Spiele lustig? Oder
ich wollte gerade sagen, wir sind entgleist, bevor wir überhaupt angefangen haben.
Wir sind eingegleist. Wir wurden wirklich in die Schiene von dir direkt reinkatapultiert. Wir
liegen auf den Gleisen.
Und liegen auf den Gleisen jetzt. Und ich sehe gerade, also ich habe hier gerade ein Let's Play-Video offen zu Bing, Sex, Intrigen und Skalpelle.
Warum sprichst du das aus, als ob du einen Schlaganfall hast?
Das hat zwei I, das muss man noch mitsprechen. Bing. Und es gibt Credits am Anfang dieses Spieles. Mit Fotos von den Entwicklern, die überraschenderweise alles mit 30er weiße Männer sind. Das hätte ich nicht gedacht. Und ich bin gerade bei dem Credit, also Ogan, ich kann den Nachnamen leider nicht komplett sehen hier, aber es ist der Ogan. Und sein Credit ist Grafik und sexistische Gestaltung. Ich glaube, du hast es direkt perfekt zusammengefasst.
Oh, Robin, was macht ein Spiel lustig?
Keiner von diesen Menschen hat ein T-Shirt dabei übrigens.
Ich habe gerade versucht, diese Frage zu stellen in dem gleichen Tonfall wie, was darf Satire?
Was darf Satire? darf man das? Ist etwas, was ich gerade erst gehört habe. Deswegen werde ich da, muss ich dir direkt wieder stutzen. Und ich werde erneut das Schützenfest erwähnen, auf dem ich war.
Robin erzählt gerade zum 8. Mal heute von dem Schützenfest, auf dem er war.
Es nimmt gerade 9/10 meines Gehirns ein. Und da war eine Eröffnungsrede, als das Fest im Partyzelt ums losging mit dem Schützenkönig, hat der Schützenkönig eine Rede gehalten, übrigens auch so ein Millionär, und dann feiern alle diesen Millionär zu und es ist und der hat gesagt, liebe Freunde, liebe Mitarbeiter.
Ich habe eine Rede gesagt
und ich bin wirklich fast vergangen, aber darum geht's nicht. Mir geht's um den Priester, weil das ja auch alles natürlich katholisch angemalt sein muss, weil es im fucking Dorf ist. Und dann hält der fucking Priester eine Rede und seine ganze Rede war, darf man Schützenfest feiern in Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg? Und er hat mehrmals darf man das gesagt und alle haben geplaudiert und ich erneut, ich war danach nur noch so eine Pfütze von meines früheren Ichs und es war eine ganz besondere Erfahrung, die ich hier heute imitieren möchte. Ich möchte, dass wir
Wollen wir stattdessen Hooked on Topic über dein Schützenfest machen? Weil
Hooked on Topic Robins Schützenfest.
Das ist schon ziemlich gut. Wir erforschen deine nordrheinischen katholischen Wurzeln, gucken, was geht, was nicht geht. Wie viel von deiner Pfütze sich insgeheim nach all dem sehnt?
Ja, nicht wenig, gestehe ich gerne. Aber wir kommen bezüglich zu dem Thema.
Das glaube ich, wenn ich sehe.
Dieses Spiel, das du genannt hast, Bing, stellt eine These auf. Direkt mit seinem Anfangstext, was Humor in Videospielen ist und sein soll. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, was für ein Prologtext auf dem Bildschirm kommt, wenn du Bing das erste Mal startest.
Nein.
Da steht, sollte in diesem Spiel der Eindruck entstehen, Krankenschwestern seien nur willenlose Sexobjekte, möchten wir ausdrücklich betonen, dass es auch einige durchaus intelligente geben soll, die nicht so große Busen und Hintern haben. Sind Spiele so lustig? Werden Spiele lustig, indem 5 Mit-30er weiße Männer über dieses Krankenschwestern herziehen? Ich glaube, wir können es beide mit einem entschiedenen Nein beantworten.
Tröstet es dich, wenn ich dir sage, dass mindestens einer von den Entwicklern von Bing schon tot ist?
So weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Ich weiß nicht.
Aber du sagst auch nicht Nein, ne?
Ich müsste mehr über die Hintergründe wissen. Ich müsste mehr über sein politisches Wahlverhalten wissen, über seine Todeshintergründe und dann könnte ich dazu eine Antwort kommen. Okay. Erstmal würde ich sagen, jetzt gerade Stand jetzt bin ich nicht darüber glücklich,
okay.
lieber Leo. Nein. Worüber ich glücklich bin, ist, dass du mit mir darüber reden möchtest, über dieses Thema.
Ich denke, eine Sache, die wir definitiv bei Bing jetzt schon sehen und wenn wir sie jetzt dann überleiten zu anderen Spielen, ist, dass Spiele auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen witzig sein können, lustig sein können und teilweise freiwillig und teilweise unfreiwillig. Mhm. Das ist auch nochmal so ein Schisma. Und das Thema kam von dir. Ne? Du hast das Thema mir vorgeschlagen und wir haben im Vorfeld, wie wir das dann immer so machen, ab und zu so ein bisschen überlegt, ergibt das Thema Sinn, gibt das was her und so. Und ich war, beziehungsweise vielleicht bin ich es auch immer noch ein bisschen skeptisch, was das Thema angeht, weil warum? Einmal, weil ich hatte dir, glaube ich, 2 Punkte genannt. Einmal, weil das Thema Humor sehr subjektiv ist. Da meintest du, das ist ja an sich kein Problem. Mhm. Ich finde, es ist ein Problem in dem Moment, in dem man wirklich versucht, analytisch ranzugehen und zu sagen, wenn man wirklich zum Thema macht, was macht Spiel lustig? Wie funktioniert das? Wie sind die Mechanismen und so weiter? So, dann versucht man ja zu analysieren, man versucht zu objektivieren. Und Humor zu objektivieren ist schwierig. Schwierig bis manchmal sogar unmöglich. Also da müssen wir mal gucken, wo wir heute landen.
Mhm.
Und die zweite Sache ist, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht irgendwann darauf hinausläuft, dass wir Spiele aufzählen, die wir lustig finden und sagen, was wir darin lustig finden. Das kann ja auch unterhaltsam sein. Also lass uns gucken, lass uns den obersten Knopf vom Hemd aufmachen und noch einen Schluck nehmen und gucken, wo uns der Abend hinträgt.
Es kann sein, dass ich am Ende dieses Video einfach nenne, die lustigsten Videospiele und dann ist Platz 1 oder Nummer 1 Leo Bing. Das kann natürlich schon passieren.
Ich krieg dich heute auch noch dahin. Das passiert heute noch.
Aber das war eine ganz offene Diskussion, die wir hatten, die wir auch halt in den Cast hier mitnehmen wollten, weil eben das auch schon wieder zu dem Thema halt geht, wie man irgendwie über Humor überhaupt sprechen kann.
Ja.
Und ich glaube, dass es gerade bei Videospielen ganz interessant sein kann, weil die so viele Möglichkeiten haben, lustig zu sein. Sie haben nicht nur ihre Bildsprache, sie haben nicht nur ihre Erzählung, sondern sie haben halt auch ihre spielmechanische Ebene. Und wir als Menschen, die seit fast 10 Jahren oder vielleicht sogar seit 10 Jahren, ich glaube seit fast 10 Jahren, mit Time to 3 einen Let's Play-Kanal mal mehr, mal weniger stark befüttern, haben ja reichlich Erfahrung damit, Spiele zu spielen, die sehr lustig sind. Und zwar weder wegen ihrem Writing noch wegen ihrer Bildsprache oder dem, wie sie sich präsentieren, sondern schlicht und ergreifend wegen ihrer spielmechanischen Inkompetenz.
Mhm.
Und ich glaube, das ist was man man gerne mal vergessen kann bei Videospielen und bei Videospielhumor, wie sehr sich der Humor einfach auch aus Spielmechaniken ja bedienen kann.
Du klingst, als ob du einen, vielleicht auch mehrere Kandidaten direkt im Kopf hast, wenn du das so sagst. Ich könnte, ja. ich vermute, so dass ich welche von denen weiß, die dir im Kopf rumschweben.
Sag doch mal.
Zum Beispiel sowas wie Right to Hell Retribution.
Ja. Exakt, Right to Hell Retribution, guck es dir mal halt an. Also wenn du das einfach dir anguckst und siehst, dann sieht es aus wie eine unglaublich stereotype Darstellung von halt, ja gut, das ist jetzt ein bisschen redundant, aber von dem Stereotyp, den es halt darstellen will. Ohne große eigene Inspiration oder Ideen und auch grafisch hat es keinerlei Stil wirklich, den du sagst, ah, das ist ja besonders. Und das Writing ist also fast nicht existent. Ne? Mhm. Das ist nicht mehr als die Prämisse. Nämlich, dass am Anfang dein Bruder getötet wird und dann willst du halt die Leute umbringen, die dafür verantwortlich ist und darüber geht es nie hinaus. Mhm. Der kommt, und trotzdem ist es eines der berühmt-berüchtigsten Spiele der ganzen Videospielindustrie in den letzten Jahrzehnten. Und wir hatten unglaublich viel Spaß dabei, das durchzuspielen, weil diese wenn realistische Darstellungen von den Menschen und von den Umgebungen, was ja virtuell macht. Das ist ja kein Cell-Shaded-Spiel oder auch kein 2D-Adventure oder so, sondern es soll ja in einer 3D-Umgebung einigermaßen realistisch diese Dinge darstellen. Und wenn das auf furchtbare Animationen durch die Gegend glitschende Charaktere und Spielmechaniken trifft, die alle überhaupt nicht in der Lage sind, das in irgendeiner Art und Weise auf der Ebene darzustellen und dir zu transportieren, wie die Optik das gerne machen will, dann hast du so eine ganz einzigartige Form der Uncanny Valley, die einfach nur großartig ist.
Glaube ich. Also, ich sag mal so, Right to Hell, wenn ich das sehe, im ersten Moment erinnert es mich an die alte Serie Renegade mit Lorenzo Lamas irgendwie.
Gar nicht, ja.
Von einem langhaarigen Biker, der irgendwie unheimlich gut kicken kann und ab und zu eine Schrotflinte in der Hand hat und bla. Und es ist, ja, es ist ziemlich lame. Und tatsächlich, es gibt, also wir sind ja gerade im Bereich der unfreiwilligen Comic.
Ja.
Ne? Und auch unfreiwillige Comic kann auf mehreren Ebenen passieren. Bei Right to Hell würde ich sagen, ist sie aber vor allem auf zwei Ebenen. Einmal auf der Writing-Ebene, auf der Ebene dessen, was geschrieben ist, weil es eine absolute Unfähigkeit dazu gibt, diesen gritty Unterweltstoff, der da gezeichnet werden soll, glaubhaft zu konstruieren und rüberzubringen. Stattdessen ist es zutiefst menschenverachtende und saumäßig geschriebene Scheiße, die dort passiert. Und dann gibt es halt noch eine andere Ebene der Unfähigkeit, nämlich auf der spielerischen Ebene. Weil dieses Spiel ja auch, also es hängt, also die Nahtstellen, da platzen ja teilweise die Nieten raus und es droht jeden Moment auseinander zu fliegen. Du glitschst durch Objekte durch, nichts funktioniert. Weil es reicht nicht für ein Spiel, zum Beispiel, dass es schlecht ist. Das reicht nicht, um lustig zu sein. Nee. Es gibt haufenweise Spiele, die schlecht sind, ohne lustig zu sein.
Die langweilig sind einfach.
Genau, ja, oder die auch auf eine, sagen wir das auch, die zum Beispiel auch technisch versagen, wo man sagt, das ist ein Bugfest oder die Kernmechanik machen halt einfach keinen Spaß oder sonst irgendwas und die trotzdem niemals diese Grenze überschreiten. Es gibt halt eine Untergrenze. Mhm. Wenn diese unterschritten wird, dann erzeugt das beim Spieler, glaube ich, so Fassungslosigkeit. Das ist so eine entwaffnende, das kann ja wohl nicht wahr sein, Nummer, die dann passiert. Und ich glaube, das sorgt für einen Kurzschluss im Hirn, wenn du sowas wie Right to Hell, weil du denkst, du kannst nicht fassen, was du dort siehst auf dem Bildschirm und dein Gehirn sagt, nope, Abbruch, ich muss irgendwie das kompensieren und fängt an zu lachen. Mhm. Also so würde ich mir erklären, warum sowas wie Right to Hell zum Beispiel unglaublich lustig.
Ja, ich glaube auch, das ist eine sehr, sehr akkurate Analyse, die ja auch von vielen anderen Leuten geteilt wird und auch dann irgendwann offensichtlich Einzug gehalten hat bei den Entwicklerteams selbst, weil es ja ganze Genres gab, die vor allen Dingen dann auf Steam sich entwickelt haben, die ja darum aufgebaut wurden, absichtlich und in Anführungszeichen gesetzt, schlechte Spiele zu entwickeln, ne? Die ja dann darauf aufbauen. Ich habe da diese ganzen Simulator-Spiele im Kopf, wo dann halt gesagt wird, aha, das steuert sich schlecht oder gar nicht gut und das ist halt der Witz an der Sache. Mhm. Und da hast du halt die talentierten Entwickler oder sowas wie Getting Over It hieß es, glaube ich. Was halt auch genau dieses Prinzip ist. Hier hast du ein total trashiges Spiel, was mit nicht zusammenpassenden Assets zusammengekleistert wurde aus dem Unity Store oder aus dem sonstigen Store. und dann eine Steuerung, die nicht richtig funktioniert oder die richtig funktioniert, aber völlig unintuitiv ist. Und dann hast du daraus immer ein extrem unterhaltsames Spiel. Aber das passiert ja in hunderten Varianten in Form dieser ganzen vielen, vielen Simulator-Spiele, die, glaube ich, mit dem Goat oder dem Surgery Simulator so ihre berühmteste Variation bekommen haben. Aber da wird es dann ja auch ganz oft einfach furchtbar öde. Mhm. Ne? Weil da haben wir, das kann man dann, finde ich, sehr gute Parallelen zu Filmen ziehen. Mhm. Weil da bist du genau in dieser Ebene von, ich gucke ein B-Movie, wo die ganz, ganz viel vorhatten und das klappt alles gar nicht und das ist unfassbar unterhaltsam. Oder ich gucke ein B-Movie, wo sie Nicolas Cage gecastet haben, weil sie gesagt haben, wir machen jetzt ein schlechtes B-Movie und das ist alles so ein bisschen zum Gähnen, weil jeder genau das macht, was er machen will und es ist so eine Imitation von schlechtem. Ich denke da an, ich habe den leider selbst nie gesehen, aber ich habe sehr gehört, dass dieser Five Nights at Freddy's Film mit Nicolas Cage so auf dieser Ebene sein soll. Angeblich habe ich selbst nicht gesehen.
Ich habe ihn auch nicht gesehen. Woran ich sofort denken musste, war Samurai Cop, ein Klassiker des wirklich hanebüchschlechten 80er-Jahre Actionskinos ist. Und Samurai Cop 2, der vor ein paar Jahren gecrowdfundet wurde und der bewusst versucht hat, das zu imitieren, was den Reiz des Originals ausgemacht hat und völlig damit auf die Nase gefallen ist, weil du kannst Trash nicht erzwingen. Trash entsteht aus ernsthafter Ambition, die scheitert an Unvermögen. Das ist was Trash ist. Ein anderes Beispiel auch aus dem Kinobereich, das man bringen könnte, wäre originale Grindhouse-Filme mit ganz schlechten Special Effects und Exploitation und bla 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 und so weiter und so fort. Und dann dieser Nummer, also so Leute wie Tarantino oder Rodriguez oder sowas, die machen da noch ein bisschen was draus, so. Ich persönlich finde Rodriguez Grindhouse-Filme sind ganz furchtbar, Planet Terror und dieser ganze Scheiß, ich finde es ganz grauenvoll. Ich habe am Wochenende Day Shift gesehen, hast du den gesehen, der jetzt gerade auf Netflix ist? Nee. Das ist dieser Vampirjägerfilm
mit Idris Elba. Jamie Foxx. Ich hab den Trailer, ist nicht Idris Elba, ist Jamie Foxx. Ja klar, ich dachte, das wäre Idris Elba gewesen. Ja. Nee, habe ich den Trailer nur gesehen, deswegen hatte ich jetzt...
Der versucht das auch, ne? Ja. Der versucht auch so ein, aber der ist halt... Er ist halt so, für Grindhouse ist halt so Hochglanz, weil er ist halt eine Netflix-Produktion aus dem Jahr 2022 und das sieht man ihm an. Ja. Und der versucht ganz viele Klischees und Tropes reinzubringen und haha, guck mal, es ist eine halbe Buddy-Cop-Komödie und dies und jenes und so. Und er ist nicht ununterhaltsam, er macht Spaß und so weiter und so fort, aber irgendwann endet dieser Film und die letzte Title Card ist halt genau wie Tarantino es gemacht hat, mit irgendwelchen alten Kinobrandflecken und einer Schrift, die so ganz leicht zittert und so weiter und so fort. Halt, und du denkst dir, nee, das ist nicht, was dieser Film ist. Dieser Film hat andere Stärken. Er macht Spaß und so weiter und so fort. Aber es gibt eben so eine Sachen, Trash Value. Trash Value ist das, was, wie ich das immer nennen würde. Und Trash Value kannst du, denke ich, nicht erzwingen. Und das ist auch das, was du in Ride to Hell hast. Was ich halt mag an sowas wie Goat Simulator oder Surgeon Simulator oder so, ist, dass diese Spiele, also sie drehen sich um ihre Grundidee, aber sie enden nicht damit. Sie haben drumherum immer noch, hat man sich Mühe gegeben, ein tatsächliches Spiel zu machen. Sie haben Ideen, sie haben Einfälle, sie haben Sachen, die legitim witzig sind, außer ihrer dummen Physik. Mhm. Ja, in Search and Simulator werden die Szenarien immer abgefahrener und du hast nicht nur die dumme Armphysik, sondern du hast auch noch absurde Instrumente und Objekte um dich herum, die du benutzen kannst und so. In Goat Simulator ist im Grunde alles sehr abgefahren, alles, was du mit der Umgebung machen kannst und so. Und ich glaube, das funktioniert für mich besser, als wenn jemand einfach versuchen würde, mit Absicht sowas wie zum Beispiel Ride to Hell Retribution zu machen. Oder mit Absicht sowas zu machen wie, und hier werden wir mit einem Spiel, das mir eingefallen ist, als du vorhin gesagt hast, Trash-Sachen auf Time to 3, Devil's Third, was auch nicht so lange her ist.
Natürlich, of course.
Was bei Weitem nicht so ein schlechtes Spiel ist wie Ride to Hell Retribution, aber auch hilarious. Ja. Also was wir da gelacht haben und sowohl Devil's Third als auch Devil's Hunt, beide. Ich würde es auf beide anwenden. Ja. Wir haben, das sind beides bei Weitem keine guten Spiele, sie sind aber auch keine, sie sind nicht wie Ride to Hell Retribution, sie sind keine Vollausfälle und sie sind beide irgendwie hilarious, vor allem, weil sie sich ernst nehmen.
Ja.
super ernst nehmen eigentlich.
Also gerade, also ich muss da vor allen Dingen an Devil's Hunt denken, was ja eine Umsetzung eines Buches auch noch war, was dann so super grimdark und halt sich selbst, wie du sagst, komplett ernst nimmt ist. Und das ist dann natürlich super, super lustig, wenn du halt diese steifen Figuren hast, die eine Narrative nacherzählen, die sich dir überhaupt nicht erschließt, weil das auch nicht für ein Videospiel geschrieben wurde und du springst von einem zum nächsten und weißt, hat die jetzt meine Frau mich betrogen? Lagen die nur im Bett? Was ist hier los? Ah,
wer ist tot? Wer lebt? Was? Wo?
Richtig. Und das ist natürlich kompletter Nonsens und super, super lustig, ja. Ich finde auch, ich würde dir auch zustimmen bei Surgery Simulator und Goat Simulator. Ich hatte die ja gerade genannt und ich glaube, das könnte man auch so interpretieren, wie ich das formuliert habe, dass ich quasi sage, dieses ganze Genre und dazu gehören auch diese Spiele, sind halt scheiße, weil sie aktiv versuchen, schlecht zu sein. Aber ich finde, diese beiden Spiele, ich würde auch sowas wie Octodad dazu zählen, die sind halt ganz oben in diesem Genre, weil sie es halt gut umsetzen, weil sie, wie du sagen, das so auf die Spitze treiben und so viele andere Ideen noch reinbringen, dass sie halt funktionieren. Der Goat Simulator hat ja auch 35 neue Versionen, Add-ons bekommen, wo sie immer wildere Szenarien reinwerfen. Und ich weiß jetzt nicht, was sie mit Teil 3 machen, der eigentlich Teil 2 ist, aber nein, das ist schon ein Gag, der mich zuversichtlich werden lässt, weil dass sie gesagt haben, wir nennen es einfach Goat Simulator 3 und erklären es nicht, obwohl es keinen zweiten Teil gibt. Aber es gibt halt auch sehr, sehr, sehr viele Imitatoren in diesem Genre, die XY-Simulator-Spiele. Ja. Ich habe gerade erst wieder eins gesehen, das heißt, ich glaube, es heißt Internet-Café-Simulator oder sowas.
Okay.
Oder so ähnlich. Also es ist halt einfach genau das, wonach es klingt. Simuliert halt ein Internet-Café, in dem du arbeitest, glaube ich. Und das ist halt einfach, dieses Simulator-Zusatz ist einfach eine Ausrede, um halt Scheiß zu veröffentlichen. So. Und da ist dann ein grobes Unverständnis von dem, was Surgeon Simulator zum Beispiel machen wollte, weil das Spiel, das steuert sich scheiße, in Anführungszeichen, aber steuert sich auch genauso, wie sie es vorhatten. Und alles funktioniert genauso, wie sie es vorhatten. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr auf den Punkt entwickelt. Ne? Ja. Während diese anderen Surgeon Simulator, die anderen Simulator-Spiele oftmals das Gefühl oder mir das Gefühl geben, dass sie einfach ein schlechtes Spiel entwickeln, weil sie glauben, das ist der Gag.
Ja.
Und das ist nicht der Gag. Dann ist es einfach nur, halt, dann sind wir wieder in diesem Samurai Cop 2 Area. Weil da ist ja das Lustige, ne? Der Grund, warum Samurai Cop gut und lustig war, ist das Unvermögen, das zu machen, was du machen wolltest. Das heißt, wenn du dann das nochmal machen willst, dann wirst du wahrscheinlich immer noch an deinem Unvermögen scheitern, das zu machen, was du machen wolltest. Und wenn es schlechter Zweifel ist, den du machen wolltest, dann wirst du daran scheitern.
Ganz genau. Ja, es ist schwierig. Du hattest gerade von diesen Simulatoren auf Steam geredet. Ich habe mal ein Spiel gespielt, da spielst du einen Waschbären.
Okay.
Ich dachte, es ist auch so ein bisschen wie Goat Simulator oder so, das ist so ein bisschen Chaos mit Umgebung. Stattdessen ist es einfach nur ein relativ lineares Unity, schlag mich tot, lineares, fast schon Stealth-Spiel, wo du dich durch menschliche Behausung durchstealthen
musst und sowas. Heißt es Wanted Raccoon
zufällig? Ja, es heißt,
ich sehe es, ja.
Es heißt Wanted Raccoon und das zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das lustig sein wollte, es war letztendlich nichts von allem, es war nicht lustig, es war nicht spielerisch befriedigend, es war gar nichts. Also das ist ganz, ganz schwer. Also wir sind bislang immer sehr stark bei unfreiwilligem Humor. Würdest du sagen, unfreiwilliger Humor zündet für dich besser als
Freiwilliger? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, da wollte ich am ersten einfach mal deshalb drüber reden, weil das, glaube ich, etwas ist, was man intuitiv vergessen kann. Einfach diese Ebene, die es bei Videospielen da besonders gibt, unfreiwilliger Humor durch Spielmechaniken, weil du, glaube ich, sehr, sehr schnell einfach an halt Borderlands denkst. Das ist lustig geschrieben. Und deswegen wollte ich da so mal zuerst.
Okay, bevor wir zu Borderlands kommen, dann habe ich eine Kardinalsfrage für dich.
Yes.
Wenn wir uns an dieser Schwelle befinden zwischen unfreiwilligem und freiwilligem Humor, ist EDF, Earth Defense Force, freiwillig oder unfreiwillig lustig?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Falls ihr euch fragt, warum, wie kommt der jetzt auf EDF? Ja. Wir haben uns direkt vom Podcast über EDF unterhalten, weil wir es gerade beide zufälligerweise, also du, glaube ich, kürzlich oder so, und ich gerade aktuell mal wieder spielen.
Ja.
Und ich habe es kürzlich angeschmissen und stelle mir einmal wieder die Frage, warum spielt irgendwer irgendwas anderes? Was für ein fantastisches Spiel.
Ich glaube, diese Frage muss man aber echt auf zwei Ebenen beantworten. also soweit es geht, so richtig beantworten kann ich sie nicht, aber auf zwei Ebenen sie anschauen, weil ich glaube, das japanische EDF ist was anderes als das englische EDF.
Das kann
ich habe sein, da ja. auch mit Björn, mit Fukana Speckobst, vor einer Weile mal drüber gesprochen. Und er hat ja erwähnt, dass er das halt, er spricht ja auch Japanisch, er hat ja auch eine Weile in Japan gewohnt. Und er hat halt erwähnt, dass er das sehr viel lieber in seiner japanischen Form spielt, weil da halt dieses Writing wohl dann so anders ist, so habe ich es zumindest verstanden. Das heißt, die Frage ist dann, okay, haben die in Japan ein Spiel geschrieben und gewinnt dieser Humor, entsteht dieser Humor in der englischen Version wirklich dann einfach nur durch die Übersetzung? Und dann ist die Frage halt, machen die das absichtlich? Weil es wirkt schon so. Es wirkt schon so. Um das vielleicht ein bisschen zu erklären, EDF hat eine ganz besondere Art, sich selbst zu übersetzen, weil es eine komplett es ist eine 1-zu-1-Übersetzung. Es ist nicht, wir nehmen uns die Bedeutung dieses Satzes und übertragen die dann in einen natürlich klingenden englischen Satz, das, was Übersetzungen eigentlich 50 machen sollten, sondern hier ist einfach, wir kopieren einfach 1-zu-1, was die im Japanischen sagen, sodass das gar nicht funktioniert. Sodass irgendwie, sodass halt die Monster, das war was wir gerade erwähnt haben, sie sagen halt, die Monster sind da, aber sie benutzen das Wort Monster nicht als allgemeine Beschreibung für eben furchterregende Dinge, sondern als Eigenname, als ob Monster,
wie ein Branding.
Das Volk ist, die Rasse ist. Ja. Und das klingt dann einfach super weird und super lustig. Und das muss eigentlich Absicht sein. Ja. Aber es gibt halt auch andere, weil ich glaube, es muss eigentlich Absicht sein, weil schlechte Übersetzungen sind nicht so unterhaltsam normalerweise. Ich habe da immer, und ich weiß, Leute, die Hooked eine Weile schon zuhören, denen hängt es zu Ohren raus, dass ich nicht aufhöre, das zu erwähnen. Aber ich komme immer noch nicht da über Persona 5 hinweg, weil Persona 5 hat diese direkten Übersetzungen ganz viel gehabt zum Launch, was dann einfach immer wieder scheiße klingt. Ja. Es klingt einfach scheiße. Hier klingt es lustig und es klingt fast immer lustig und ich glaube, das muss Absicht sein.
Wenn ich über die englische Sprachausgabe von EDF nachdenke, denke, fällt mir gerade auch auf, dass die auch eine, ist jetzt natürlich ein Stereotyp, aber ich hoffe, man sieht es mir nach, dass die auch eine sehr japanische Art haben, die englischen Sätze zu betonen. Ja. Was? Monster? So, ja, es ist sehr expressiv, sehr melodisch in gewisser Weise sogar und jemand klingt nach dem 50. Mal, wenn er auf diese scheiß Monster trifft, immer noch genauso erstaunt wie beim ersten Mal. Was? Monster hier?
Ja.
Und der nächste sagt dann, wir werden angegriffen von Monstern. Ja, das hat der vor dir auch gerade schon gesagt. Warum wiederholst du das? Und so.
Ja.
Es ist sehr eigenartig.
Ja.
Lass es uns nicht zu einem EDF-Podcast machen, aber es wird. Ich möchte darüber hinaus aber noch sagen, dass ich finde, dass EDF auch in seinem Gameplay lustig ist.
Ja, also es ist halt mega.
Es hat halt diesen Angriff des 50 Meter XY-Szenario, was so an alte Horrorfilme erinnert oder so. Riesige Ameisen, greifen die Stadt an. Nur die Armee kann sie zurückschlagen.
Yep.
So, und das ist lustig. Dann diese Gott-sei-bei-uns-Waffen, die komplett unbalanced teilweise sind. Manche von denen radieren halbe Hausblöcke aus. Manche von denen, du hast das Gefühl, schieße ich mit Erbsen hier. Mhm. Also, es ist ganz viel. Ich habe manchmal den Eindruck, dass EDF eine sehr gute Kernidee hat und dann in vielen Einzelaspekten sagt, fuck it.
Ja. Fuck it.
Und das ist eine Sache, die ich in gewisser Weise wertschätzen kann. Und ich glaube, dass auch so ein gewisser Humor generiert werden kann, sofern immer noch genug stimmt.
Ja.
Ich würde sagen, bei EDF absolut, dass genug stimmt. Für mich stimmt genug daran. Aber es ist ein Spiel, was auch in gewisser Weise trashy ist.
Ja.
Ich glaube, das kann man sagen. Ich glaube, man kann EDF sagen, dass es auch trashy ist. Auf eine ganz andere Art. Es ist halt nicht Unvermögen, eine große Sache zu machen, sondern das Vermögen, eine Sache zu machen, von der man gesagt hat, okay, dann funktioniert diese Waffe halt so und dann, keine Ahnung, eine große Explosion, irgendwie so.
Ja.
Also ein bisschen Slacker-Attitüde, würde ich sagen, ist in EDF durchaus drin. Das merkt man auch an so Kleinigkeiten. In EDF 4, selbst wenn du mit der Maus steuerst, im Menü hast du keinen Mauscursor, sondern du bewegst die Maus und es springt immer von einem Feld aufs andere. Und so eine Sache.
Ich bin überrascht, dass das Maus Supports hat, ehrlich gesagt.
Wenn du im Hauptmenü von EDF 5 Escape drückst, um rauszugehen, dann fragt es dich, do you want to exit the game? Dann drückst du yes und dann poppt ein neues Fenster auf, in dem steht, the game will now exit.
Aha.
Und du musst nochmal okay klicken. Mhm. Und diese Art von Kommunikation, das ist, also entweder ist es super idiosynkratisch, jemand, der wirklich ein bisschen anders tickt, war der Lead Designer oder der Creative Director oder sonst irgendwas an diesem Spiel, oder das ganze Team hat so eine eigenartige Vision und es ist so ein Schmelztiegel aus, ja, vielleicht an manchen Stellen Unvermögen, vielleicht an manchen Stellen so Crunch oder halt ein Druck von außen, der erfüllt werden muss. Ja, und vielleicht auch nochmal eine kreative eigene Vision, bei der man sich denkt, ja, eins deiner Lieblingsspiele ist Deadly Premonition, ne?
Ich habe das auch ganz ein bisschen im Kopf, ja. Ich musste bei dem, was du erwähnt hast, mit den Menüs und der Maussteuerung vor allen Dingen, weil ich habe gerade erst Deadly Premonition 2, als es rauskam, vor ein paar Wochen oder Monaten auf dem PC angeworfen und das weiß nicht, was eine Maus ist. Also das sagt ja einfach straight up, wir unterstützen weder Maus noch Tastatur. Wenn du keinen Controller angeschlossen hast, kannst du dieses Spiel nicht bedienen. Fick dich halt. ich hätte fest damit gerechnet, dass alle EDF-Spiele das auch sagen, weil das aber auch total Teil des Humors ist. Das Bleenige, würde, glaube ich, Tom jetzt sagen.
Ja.
Dieses Gefühl von, wir wissen nicht so richtig genau, was wir tun, aber es funktioniert wirklich hervorragend. Und auch das ist, glaube ich, Absicht. Weil wenn ich mir wirklich angucke, wie gut dieser Grind funktioniert in EDF, wenn du daran Spaß hast. Ich glaube, ich habe nicht so richtig viel Spaß daran, aber Leute, die Spaß an Grind haben, die spielen dieses Spiel wirklich hunderte bis tausend Stunden, weil das super gut funktioniert. Mhm. Wie die konstante Eskalation in der Kampagne funktioniert. Du bis zum Ende des Spiels immer weiter die Leiter nach oben gehst auf dieser Eskalationsskala. Das machst du alles nicht, wenn du nicht weißt, was du tust. Mhm. Und das steht dann halt im Kontrast mit dem fehlenden Balancing in den Waffen regelmäßig. Mit den schlimmsten Menüs, die ein Videospiel dir präsentiert hat, mit den schlimmsten Soundeffekten dabei. Die weiß nicht, ob die unverändert sind zu der PS2-Zeit, aber ganz, ganz, ganz furchtbar alles. Und das, auch da frage ich mich, wie bei der englischen Übersetzung, okay, wie weit ist das Absicht? Ja. Sagen Sie, wir kommen aus dieser Simple 1000 oder wie es hieß, Reihe, wo wir für ein paar Euro so kleine Spiele präsentieren und wir wollen, dass dieses Feeling beibehalten wird und haben dann extra diese dumme Menüstruktur und dieses dumme UI-Design und die furchtbaren Soundeffekte dabei, oder interessiert es sie nicht? Oder finden Sie das auch lustig? Da könnte ich, also ich glaube, da könnten wir noch 5 Stunden drüber nachdenken und würden zu keiner wirklich befriedigenden Antwort kommen. Aber ich möchte mir gerne vorstellen, dass Sie das absichtlich machen.
Ja.
Genauso wie ich mir das ja auch bei Deadly Premonition vorstellen will. Und da haben wir ja auch die faszinierende Lage, dass wir ein Sequel haben, das genau das Gleiche machen wollte und das nicht so richtig geschafft hat auf der gleichen Ebene.
Ja, es ist ein anderes Spiel als der erste Teil, in vielerlei Hinsicht schon. Ich würde aber dennoch sagen, also was es mit dem ersten Teil dann doch eben gemein hat, ist, dass es nicht langweilig ist. Mhm. Und ein großer Teil dessen, dass es unterhält, ist auch hier wieder das, was du gerade gesagt hast, was Tom sagen würde, spleenig. Mhm. Ne? Also ich kenne wenige Spiele, die so spleenig sind wie Deadly Premonition oder allgemein Swery-Spiele, muss man vielleicht sagen. Swery-Spiele tendieren dazu, spleenig zu sein. Und ich denke, beide haben, also sie sind spielerisch sicherlich sehr unterschiedlich. Sie machen, sie sind auch strukturell, zum Beispiel, wie ihre Handlung angeordnet ist oder sowas, machen sie unterschiedliche Sachen, der erste und der zweite Teil. Und mir fällt gerade auf, dass ich dich dafür hasse, dass ich diese Spiele kenne. Ich kenne ja nur durch dich im Wesentlichen. Mhm. Wärst du nicht in mein Leben getreten, dann könnte ich bis heute Deadly Premonition nicht kennen. Weißt du eigentlich, wie geil das wäre?
Gott. Ich glaube, es würde ein Loch in deiner Seele geben, das du nicht zuordnen könntest. Und jetzt ist es geschlossen.
Herr Doktor, ich weiß nicht, warum ich so unglücklich bin. Irgendwas fehlt in meinem Leben, in einer anderen Timeline, in der Leo und Robin sich nie kennengelernt haben. Und eine Sache, die ich glaube, die an Deadly Premonition, und wenn ich so zurückdenke, eigentlich auch an alle Beispiele, die wir bislang genannt haben, ist, die dazu beiträgt, dass Deadly Premonition lustig ist, ist, dass es im Ernst verankert ist. Alle diese die Spiele, die wir bislang in unfreiwilliger Komik hatten, Entweder sie gehen eine Wechselwirkung ein mit etwas sehr Ernstem, also sowas, Deadly Premonition macht sehr bewusste, humorige Sachen, sehr bewusste, ne, und so, aber hat im Grunde einen ernsten Horror- oder Mordplot und so weiter und so fort, also durchaus ernste, dramatische Elemente, die dann auch mal besser, mal schlechter funktionieren. Andere Spiele scheitern an ihrer ernsten Ambition, ernst gemeinten Ambition und all das. All dieser Humor, den wir bislang gesagt haben, der wurzelt halt so ein bisschen darin, dass ja, entweder wird was Ernstes versucht oder das Spiel macht einen Balanceakt zwischen, ich will was Ernstes erzählen und lasse aber immer wieder entgleisen und gibt dir immer wieder was Verrücktes als Kontrast zu diesem Ernsten. Oder wie, also du bist natürlich der Deadly Premonition Kenner von uns beiden.
Dankeschön. Welch Kompliment.
Es ist schön, dass du das als Kompliment nimmst. Wie würdest du das sagen? Also, Deadly Premonition entfaltet ja nur mehrere Reize auf mehreren Ebenen, aber gerade wenn es um den Humor geht, wie siehst du den? Wie kommt der bei dir an von Deadly
Premonition? Ja, hervorragend. Also, das ist der Grund, warum ich den ersten Teil so liebe. Ja. Weil es, glaube ich, eine wirklich fast einzigartige Mischung ist. Und das meine ich wirklich so. Mir fällt wirklich fast, also mir persönlich fällt kein anderes Spiel ein, was auf dieser Ebene funktioniert in seinem Humor, weil es halt einerseits Unvermögen, aber mit lustigem, legitim gutem Writing kombiniert. Dann aber das Unvermögen ist auch dann wiederum auch auf das Writing bezogen, wenn es um ernstere Situationen geht. Ja. Und das ehrlich gute Writing, wenn es in lustige Situationen geht, mit dem ehrlich immer wieder schlechten Writing, wenn es um ernste Situationen geht, macht daraus so eine ganz eigene Mischung, die dich nie in Ruhe lässt, die dich nie komfortabel werden lässt mit dem, was du da siehst, ja? Ich weiß nicht, ob man das im Deutschen sagen kann.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, du kommst niemals zur Ruhe. Du verstehst, du kannst dieses Spiel niemals so richtig erschließen. Und es gibt dem Spiel so ein ganz eigenes Selbstvertrauen. Das ist etwas, was, glaube ich, was ganz wichtig ist bei Spielen generell, aber vor allen Dingen, wenn es um Humor bei Spielen geht, ein Selbstvertrauen in sein eigenes Produkt und das Vertrauen, eine bestimmte Richtung einzuschlagen und da auch voll reinzuhauen. Da denke ich gerade dran wegen Saints Row. Weil Saints Row auch immer so ein Spiel war, was sehr viel Selbstvertrauen hatte. Was so eine Idee hatte, eine Vision hatte und die umgesetzt hat. Die perfekt umgesetzt hat.
Ich würde sagen ab Saints Row 2. Saints Row 1 vielleicht nicht. Da war die Vision damals, wenn GTA aber schlechter.
Richtig.
Und das
ich würde schon sagen, dass das eine sehr konsequente Vision war, nämlich wir sind dieses Gang, wir machen GTA San Andreas. Das war die Vision. Die hat mir auch nicht besonders gut gefallen und ich wäre auch okay damit, das einfach mal auszuklammern, aber ich würde auch sagen, 2, 3 und auch 4 und ich sage jetzt nicht, dass die deswegen tolle Spiele waren oder die Vision toll waren, aber da war ein Plan dahinter und den machen wir. Ja. Und jetzt, ich habe jetzt ein bisschen Saints Row Reboot gespielt und da bin ich ganz so zwischen den Stühlen, verstehe nie so richtig, wo sie hinwollen und ich glaube, das liegt daran, dass dem Spiel dieses Selbstvertrauen fehlt. Dieses eine Ding, wir wollen das machen und das machen wir jetzt. Und das ist das, was Deadly Premonition so, glaube ich, so hervorragend macht und fast einzigartig hervorragend macht. Svery hatte eine Vision und auch alle anderen Writer, die mit ihm daran gearbeitet haben, hatten eine Vision und da wussten sie die ganze Zeit genau, was sie machen wollen. Ja. Und dann kommt auf der zweiten eben noch dazu, was ich gerade beschrieben habe, dieses Treffen von gutem Writing und furchtbarem Writing, das dann noch auf der dritten Ebene mit dem Gameplay kombiniert wird und der unfassbaren Ambition dieser offenen Welt. Ja. Und ich glaube, diese ganzen Sachen zusammen machen echt, ich glaube, ein einzigartiges Spiel daraus, das ich gar nicht mit einem anderen wirklich vergleichen kann.
Nee, glaube ich total. Ich meine, es ist ja nun wirklich kein Geheimnis, dass Deadly Premonition seine Wurzeln oder zumindest sehr viel seine Inspiration von Twin Peaks bezieht. Ja. Und wenn wir mal zum Beispiel uns Twin Peaks angucken, jetzt außerhalb der Spielesphäre, ich finde, und ich weiß, dass ich da nicht alleine bin, dass Twin Peaks zum Beispiel auch legitim lustig ist.
Absolut.
Und Twin Peaks macht auch was sehr interessant, weil ich finde auch, Twin Peaks hat eine Dualität von Humor. Du hast gerade bei Deadly Premonition geredet, einerseits von dem Humor, der aus gutem Writing resultiert, wo sie wirklich lustig sein wollten und auch wirklich legitim lustig sind. Und dem Humor, der aus gefehltem Drama entsteht, im Wesentlichen. Oder aus Writing, was nicht das einfangen kann, was es gerne wollte. Mhm. Ich würde sagen, dass der Humor von Twin Peaks zum Beispiel auch zweigeteilt ist. Aber dort gibt es bewusste Gags, die drin sind, definitiv. Und der andere Teil entsteht eher aus, wie fasse ich das in Worte? Ich will nicht sagen Absurdität, aber zumindest aus etwas, was so eigenartig und so neu für den Gaumen ist und so weiter und so fort, dass dein Gehirn das im Wesentlichen gar nicht anders erstmal erfassen kann, als zu fragen, what?
Exakt. Das so. Ist, du hast es am Anfang mal erwähnt, wenn einfach deine einzige, die einzige Möglichkeit du hast, damit umzugehen, was du gerade siehst, ist Lachen.
Genau.
Und ist das lustig zu finden.
Ich weiß noch, wie meine Eltern Twin Peaks gebingewatcht haben, ohne die dritte Staffel, erstmal nur die ersten beiden und so, und irgendwann zu mir kamen und mich anschmutzten und meinten, die Eulen sind nicht, was sie zu sein scheinen. Und ja, der Satz ist nicht inhärent lustig. Das, was in der Serie mit dem Satz passiert, ist nicht inhärent lustig. Ja. Aber es ist einfach...
Wenn meine Eltern zu mir kommen, würden wir jetzt einfach zu mir sagen würden, wäre das Lustigste, was mir je passiert ist.
True. Und es ist auch in dem Moment irgendwie dieses... es passiert in Twin Peaks so viel Zeug. Also teilweise, was du zu einem zu frühen Zeitpunkt, wenn es zum ersten Mal passiert, gar nicht einordnen kannst. Mhm. Teilweise passiert in Twin Peaks aber Zeugs, das sagt ja David Lynch auch immer wieder regelmäßig, dass nur passiert, um da zu sein, was nur passiert als Stimmungserzeuger und so eine Sachen. Nur um Atmosphäre zu erschaffen. Also, und manchmal stehst du halt da und denkst dir, also entweder, ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen Leuten, für die es dann nicht funktioniert, auch anstrengend ist und Augenrollen erzeugt und die sich denken, ah, David Lynch wieder. Mhm. Aber für die Leute, die es in dem Moment unterhaltsam finden, glaube ich, finden es am ehesten auf einer humorigen Ebene unterhaltsam. Entweder das oder Legitim Mystery. Das gibt's auch. Es gibt ja auch wirkliche Horrorelemente in Twin Peaks und wirkliche Thriller-Elemente und so. Aber es gibt eben auch diese Art von, von auch wieder spleenig, ne? Eigenartigkeit. Ich weiß noch, wie wir uns das erste Mal unterhalten haben über die Evolution des Arms in Twin Peaks 3 in der dritten Staffel. Also, what? Einfach nur what?
Ich möchte noch, weil es jetzt schon viele Jahre her ist, wir haben mal, ich glaube, es war ein mehrstündiger Cast, den wir beide gemeinsam aufgenommen haben.
Haben wir.
Über die dritte Staffel von Twin Peaks. Und
das war übrigens ein Hooked on Topic, nur zur Frage, ob wir mal...
Das war auch ein On Topic, ja, genau. Wir haben vorher darüber diskutiert, ich war mir nicht sicher, wie oft du schon bei On Topic dabei warst.
Genau.
Deswegen, falls ihr das nie gehört habt und vielleicht mittlerweile ein Interesse an Twin Peaks aufgebaut habt, das ihr bis dahin noch nicht hattet, hört da gerne mal rein. Mir geht's aber auch, also ich finde es sehr gut, dass du es ansprichst, weil genau diesen Gedanken an Twin Peaks hatte ich auch vorher. Und wie selten ich diese Art von Humor sehe in Videospielen, wie David Lynch sie macht. Und ich erwische mich halt jedes Mal, wenn ich dann was von Lynch gucke und das passiert. Und gerade in der dritten Staffel von Twin Peaks mit seinem Charakter, mit Gordon, gibt es sehr viele, die einfach lustige Szenen, die einfach Gag sein sollen.
Ja.
Und ich bin natürlich
als Ducky. Hörgerät und
das
so.
Das Hörgerät ist nur das. Und wie viele Wortwitze kann ich jetzt hier reinpacken?
Ja,
und ich bin immer überrascht. Jedes Mal wieder. Weil ich das einfach nicht mit David Lynch verbinde. Ja. Ich verbinde all die anderen großen Sachen, die nisten sich so ein in meinem Kopf zu David Lynch. Mhm. Und immer, wenn er dann einfach mir eine 5-minütige Szene gibt, wo ich mich totlache, bin ich komplett überrascht davon. Aber ich müsste es nicht sein, weil das in fast jeder Folge passiert.
Das, ja. Ich glaube, der gemeinsame Nenner, den wir gerade gefunden haben zwischen Twin Peaks und Deadly Premonition und auch den anderen Sachen, sicherlich, wenn wir, also je länger ich drüber nachdenke, umso mehr erscheint mir das so, ist, dass unfreiwilliger Humor keinen freiwilligen Humor verbietet. Wenn in einem Spiel, was unfreiwilligen Humor präsentiert, etwas passiert, was legitim lustig ist und legitim lustig gemeint war und einfach ein guter Gag ist, dann funktioniert das dennoch. Ich glaube, die Schleuse in deinem Gehirn ist an der Stelle offen genug, um zu sagen, ah, das war wirklich gut gerade. Umgekehrt weiß ich das nicht. Ich weiß nicht, ob ein Spiel das irgendwie primär witzig sein will. Ich glaube, damit unfreiwilliger Humor passiert, muss es was Systemisches sein. Ich glaube, unfreiwilliger Humor, ein Spiel, was einfach an einer Stelle buggy ist, einer bestimmten Mission oder so, das erzeugt keinen unfreiwilligen Humor. Mhm. Ein Spiel, was eine technische Katastrophe ist, sodass du die ganze Zeit eben, wie gesagt, diese Fassungslosigkeitsgrenze unterschreitet, das kann lustig sein. Und deswegen glaube ich, ein Spiel, was gewollt humorig ist und was dann, keine Ahnung, an einer Stelle haut das Writing nicht hin oder an einer Stelle ist es buggy oder so. Ich glaube, an der Stelle kann dann kein unfreiwilliger Humor erzeugen. Das ist eine ganz interessante Wechselwirkung zwischen diesen beiden Ebenen, glaube ich zumindest. Und du hast gerade gesagt, nicht viele Spiele kriegen Lynch-Humor hin. Würde ich zustimmen. Aber ein Spiel, über das ich mich sehr gefreut habe, heute zu reden, und ich würde es gerne ansprechen, wenn, es sei denn, du hast gerade was anderes im Kopf.
Nee.
Also,
ich habe auch noch einige, aber bitte.
Ja, nee, also was anderes, worauf du gerade hinaus wolltest. Ich will dich nicht abwürgen mit irgendeinem Thema oder so.
Alles gut.
Ein Spiel, das ich heute wenigstens erwähnen wollte, ist Disco Elysium. Weil Disco Elysium, finde ich, ich finde, Disco Elysium ist was, macht was sehr Interessantes. Disco Elysium halte ich zumindest dafür, und ich habe mit Leuten gesprochen, denen es auch so geht, finde ich, ist, ich mache ja kein Hehl daraus, ich bin großer Fan, und ich finde auch tatsächlich, dass zumindest an den Stellen, an denen es lustig ist, ist es auch eins der lustigeren Spiele der letzten Jahre. Mit teilweise absurden und schrägen Humor, teilweise auch recht klassischen Pointen und so weiter. Aber witzigerweise, ich zumindest würde sagen, es ist dennoch keine, wenn wir jetzt mal Filme oder Theaterkonventionen anlegen wollen, ich würde nicht sagen, dass es eine Komödie ist.
Nee.
Weil es ist, im Grunde ist es ein tragisches, also es ist in vielerlei Hinsicht ein tragisches Spiel, es ist, ne, kriminalistisch, aber es ist auch apokalyptisch, es ist zermürbend, es geht im Grunde um einen Mann, der die ganze Zeit seine Coping-Mechanismen vor sich herträgt und der irgendwie versucht, sich an irgendwelchen Strohhalmen in der Welt lang zu hangeln, bis er wieder auf die Beine kommt, falls er wieder auf die Beine kommt. Das kommt sehr darauf an, wie der Spieler ihn spielt und so. Und in dieser ganzen Tragik und in dieser ganzen Düsternis einer Welt, die wirklich teilweise absurd scheiße ist, in diesen Situationen entsteht Humor. Und es lohnt sich vielleicht an der Stelle darauf hinzuweisen, dass diese ursprüngliche Bezeichnung Komödie, das bedeutet nicht ursprünglich ein Film oder ganz ursprünglich Theaterstück, was dich zum Lachen bringt, sondern Komödie und Tragödie ist eigentlich eine Unterscheidung des Grundtons, der Grundtonalität. Komödien sind im Grundton heiter, nicht unbedingt lustig, sondern einfach nur heiter, positiv, lebensbejahend irgendwie, ne? Es geht um positive gefärbte Charaktere, die im Grunde auch gute Dinge erleben, und am Ende geht's gut aus. Das ist ein ganz großer Punkt. Während die Tragödie, ne, die baut auf irgendwelche Katastrophen hin, Katastrophen passieren, am Ende sind Leute unglücklich, tot, getrennt, was auch immer. Und Disco Elysium ist sicherlich eine Mischform, eine Tragikomödie, wie man ja auch so schön sagen könnte. Am Ende geht's prinzipiell gut aus und es gibt so weiter. Aber obwohl es scheißlustig ist, teilweise, würde ich sagen, es ist keine Komödie. Wie siehst du Disco Elysium? Findest du es lustig? Magst du
es? Ja, es ist super lustig immer wieder. Ich habe es mir gerade erst wieder installiert. Ja. Und zwar mit einer Mod, oder ich habe selbst das Save-File ein bisschen editiert, um einfach als Experiment, ich muss kurz niesen.
Gesundheit.
So, Dankeschön. Um als Experiment einfach mal alle Werte auf 25 oder sowas zu setzen, sodass dein Kopf ununterbrochen alles kommentiert.
Oh yeah.
So sollte man das Spiel auf gar keinen Fall das erste Mal spielen.
Beim ersten Mal.
Aber einfach, um das Spiel mal kaputt zu machen, um zu gucken, was passiert, habe ich ja mal gemacht und nur ein bisschen bisher reingeguckt, aber das war schon ganz cool. Ich fand es aber auch, also rein ist meine Lieblingsspiele, und ich finde es unfassbar lustig. Ich glaube, der Humor, ich glaube, der Grund, warum ich es auch nicht als Komödie bezeichnen würde und warum bei mir der Humor auch selten als erstes in den Sinn kommt, sondern immer erst die anderen Sachen, auch da die Parallele zu David Lynch, ist, dass der Humor fast immer unterstützend ist, aber selten der alleinige Punkt.
Ja.
Ich denke an viele Situationen, etwa, ich denke an Measurehead. In dem Gespräch mit Measurehead, und Measurehead ist quasi ein Proto-Rassist, ist eigentlich zu wenig, beschreibt nicht genug, was er ist. Er glaubt wirklich an, er hat tausende pseudowissenschaftliche Fakten zu jeder Pseudorasse des Menschen in dieser fiktiven Welt, die alle Blödsinn sind, aber er kann es dir wirklich auflisten und macht er auch stundenlang.
Und das ist super hermetisch. Du kommst nicht durch sein Weltbild durch.
No way.
Das ist einfach genau, wer er ist.
Genau.
Und im Gegenteil, du kannst dich seinem Weltbild anschließen, um an einer bestimmten Stelle des Spiels, wo du ansonsten nicht weiterkommst, weiterzukommen.
Genau.
Du brauchst unter Umständen seine Hilfe oder zumindest brauchst du seine Kooperation. Er versperrt dir den Weg. Ja, und dann musst du irgendwie an ihm vorbeikommen. Eine der Möglichkeiten ist, dass du dich rhetorisch auf ihn einlässt und intellektuell auf ihn einlässt und zumindest als Imitation, vielleicht auch ernsthaft. Aber
das kannst du sogar entscheiden. Genau, du kannst auch in diesem Gespräch quasi, weil dann Kollege halt sagt, und dann kannst du dem quasi sagen, ich mach das nur als Witz, mach einfach mit. Oder du sagst, ich bin interessiert, ich höre mir das jetzt mal an. Also da gibt's dann auch noch diese Aufspaltung. Und dieses Gespräch halt ewig lang und vor allen Dingen es ist wahnsinnig faszinierend, weil du halt obwohl es alles aus seiner Perspektive passiert und größtenteils Bullshit ist, viel über die Welt erfährst. Es muss ja nicht objektiv stimmen, was er sagt, damit du mehr Informationen über die Welt bekommst. Und da erfährst du halt wahnsinnig viel über die Geografie der Welt allein schon. Da denke ich dann vor allen Dingen dran. Aber in diesem Gespräch sind unfassbar viel lustige Dinge versteckt. Einfach wie absurd die Dinge sind, die er sagt, aber auch wie dein Partner Kim darauf reagiert immer wieder. Das Zitat von ihm, dass er da sagt, the last I really like the last racist, but the next one will be even better. Ja. Weil das, glaube ich, der zweite offene Rassist ist, den du innerhalb kurzer Zeit findest in dieser Szene. Das ist halt so ein staubtrockener Umgang mit diesem Ober-Hardcore-Rassisten. Ja. Da kann man, glaube ich, gar nicht anders als zu lachen. Und aber das ist so ein gutes Beispiel dafür. Der Humor ist nicht der Punkt dieser Szene. Smasherhead gibt es nicht, damit du 10 Minuten lang Schenkelklatschen da sitzt und dich totlachst. Aber der Humor ist auf den Punkt immer dann, wenn er in dieser Szene genutzt wird.
Ja, das ist definitiv richtig. Überhaupt, Schenkelklopferhumor ist zum Beispiel nicht Disco Elysium. Nee. Es gibt ja, das muss man vielleicht auch mal sagen, ne? Wir reden darüber, was macht Spiel lustig. Lustig kann sehr unterschiedliche Dinge bedeuten, selbst in seiner Wirkung auf den Spieler. Bei Disco Elysium ist es oftmals eher manchmal ein gequältes Lächeln, manchmal auch ein normales Lächeln und so. Und ab und zu, wenn es mich wirklich richtig entwaffnet oder so, sitze ich auch mal wirklich vorm Rechner und wirre wie ein Pferd.
Ja, ja.
Das kommt auch mal vor. Und auch hier, und das ist eine bunte Mischung. Manchmal ist es das Writing von Disco Elysium. Manchmal sind es aber auch so eine Sachen wie, Dopsy hat das mal erzählt, eine der, ich weiß gar nicht, ob sein erster Run oder sein zweiter oder so, da hat er Harry, den Hauptcharakter, so gebaut, dass er so physisch war, wie es nur geht. Mhm. Extrem körperlich. Und dann kommst du halt an eine Stelle, da sollst du ein Brecheisen benutzen, um was aufzumachen. Und Dopsy hat dieses Brecheisen nicht ausgerüstet. Ihm gelingt dieser Check aber. Und Harry nimmt dieses Schloss und zerreißt es mit bloßen Händen. Das muss so ein Moment sein, wo du, what?
Der so wenigen Leuten auch nur passiert.
Ja, ne? Ja. Darin ist Disco sowieso super, dass es halt sich die Mühe macht, diese kleinen Sachen, die vielleicht 1% der Spielerschaft sieht, weil du Harry auf eine ganz bestimmte Weise spielen musst oder sowas. Es gibt diese Momente und manchmal ist es auch einfach, ich sag jetzt mal so Slapstick-Humor, ne? Teilweise, manchmal, manche Szenen sind von ihrer Inszenierung her sehr physisch, weil Harry ist halt ein Wrack, auch körperlich, nicht nur seelisch, sondern auch körperlich und ja, also das Disco vereint mehrere Arten von Humor.
Ja.
Was wiederum sehr beachtlich ist, weil auch ich würde dir zustimmen, der Humor ist selten der Punkt von Disco Elysium. Aber er ist allgegenwärtig.
Ja.
Also es vergeht, ich will nicht sagen, keine Textbox, ohne dass es das was Lustiges passiert, aber zumindest kein voller Dialog oder sowas vergeht, ohne dass ich mindestens einmal ziemlich gut schmunzeln muss oder zumindest sehe, I see what you did there.
Ja.
Das war ein schöner kleiner Gag. Ich meine, es ist ein Spiel, das wortwörtlich damit beginnt, dass dein Gehirn dich davon überzeugt, dass du bitte in deinem Alkoholkoma bleiben sollst, weil sich in deinem Alkoholkoma keine Ex-Frauen befinden.
Ja.
Das ist, wie das Spiel beginnt. Erzähl mir, dass das Spiel nicht lustig ist.
Ja.
It's funny. Und ja, das ist. Und es ist, und so bin ich ja eigentlich auf das Thema gekommen, Lynchian auch an manchen Stellen. Weil es gibt diesen Inland Empire Skill in deinem Kopf, der von Spielern oftmals liebevoll als der Lynch-Skill benannt wird. Weil
Sie haben ihn ja selbst fast einfach auch so genannt.
Ja, ich meine, er heißt Inland Empire.
Ja.
Das ist halt, also auf gut Deutsch gesagt, ist das der Skill, der dich zum Spinnen bringt. Das ist dein Fantasievermögen sozusagen. Und wenn das ein bisschen aus dem Ruder läuft, was einer der Punkte von Disco Elysium ist, wenn man Sachen zu hoch skillt, dann nehmen diese Sachen überhand.
Mhm.
Was weiß ich, wenn du eine Enzyklopädie zu hoch skillst, dann bombt es dich mit random Trivia Facts zu, sodass du dich nicht mehr konzentrieren kannst auf irgendwas.
Ja.
Ja, wenn du Autorität zu hoch prügelst, dann wirst du ein Fascho, der die ganze Zeit darauf beharrt, dass Leute dich gefälligst mit Sir anzureden haben und so weiter.
Ja.
Und wenn du Inland Empire ziemlich hoch hast, dann fängt deine Krawatte an, mit dir zu reden und mischt sich in Gespräche ein und du kannst. Dein Gehirn zwingt dich in irgendwelche pseudologischen Denkbahnen, die in dem Moment für dich Sinn ergeben, also für Harry Sinn ergeben, aber alle um dich herum denken, was?
Ja.
Was zur Hölle? Und es bekommt so eine, ich sag immer, Malkavianer-Qualität, weil du hast so eine fast prophetische Art von Spinnerei in deinem Kopf die ganze Zeit, die dich ultimativ, wie eigentlich alle Wege in Disco Elysium, zwar irgendwann zu deinem Ziel führen werden, du kannst das Spiel immer abschließen im Grunde,
ja,
aber bis dahin sind halt alle Leute um dich herum so, okay, schön, aber bitte komm mir nicht zu nah.
Du wirst so ein bisschen zu einem ganz speziellen Art von Lynch-Charakter, der aber in einer Welt existiert, die dann nicht nur mit Lynch-Charakteren befüllt ist. Also normale Leute reagieren quasi auf dich, der glaubt, er ist in einem der abgespacederen Lynch-Filme. deswegen ist Inland Empire, glaube ich, einer der Favorites. Weil
ich denke auch.
Es ist halt die Chance der Autoren einfach zu sagen, jetzt immer wenn Inland Empire spricht, können wir einfach ein David Lynch-Skript kurz schreiben.
Ja.
Dann können wir die Erzählerstimme von David Lynch übernehmen und das gefiel mir auch immer sehr, sehr gut. Aber ich finde, dass wir, also ich finde dieser Punkt, auf den du dann da gekommen bist, das ist voll ein guter Punkt. Dieses Spiele, auf den wir gemeinsam kommen, sind Spiele, die nicht lustig sein, oder wo das nicht der Punkt ist, dass sie lustig sind, sind oftmals mit die lustigsten, weil ich komme da, wenn ich darüber nachdenke, auch zu sowas wie Hitman. Was halt auf einer ganz anderen Ebene funktioniert, was wieder komplett fast gar nicht durch das Writing passiert, hauptsächlich durchs Gameplay, aber was auch ein Spiel ist, wo, wenn ich daran denke, denke ich nicht als allererstes an den Humor, aber der Humor ist ein unfassbar integraler Bestandteil dieser neuen Trilogie. Und bin ich überzeugt, einer der Kerngründe, warum die auch viel mehr in den Mainstream reingebrochen ist als die früheren Teile. Weil der Kern des Spiels immer noch der gleiche ist wie früher. Du bist der super ernste Hitman mit deiner Glatze und die Geschichte ist auch super ernst und dann tötest du auf brutale Art und Weise Leute und dann so enttarnst du irgendein Verschwörungskabal, was im Hintergrund die Welt kontrolliert. Irgendein Blödsinn dieser Art. Aber jedes dieser Level ist halt vollgepackt mit Situationen und NPCs und Nebengesprächen, die einfach nur lustig sind.
Ja.
Wo ganz bewusst eben die Comedy in den Mittelpunkt gestellt wird, immer mal wieder. Und das funktioniert halt hervorragend. Die Situationskomik mit einem Fisch durch die Gegend zu laufen, einfach Leute diesen nassen Fisch ins Gesicht zu hauen und diesen Soundeffekt zu hören, dieses nasse Klatschen und dieses Aktivieren des Ragdolls und diese Gegner sacken einfach in sich zusammen, nachdem sie von einem nackten, nassen Fisch angeklatscht wurden, das wird niemals nicht lustig. Und das kann man denen gar nicht, glaube ich, von den Entwicklern von I.O. gar nicht hoch genug anrechnen, wie sehr sie diesen Slapstick-Humor einfangen konnten. Wenn du eine Pfanne einem Gegner an den Kopf wirfst, dieses Bonk könnte nicht perfekter platziert sein. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
Ich glaube auch nicht, dass es einfach ist. Ich glaube allerdings auch wieder, ohne zu viel schon wieder recyceln zu wollen von Sachen, die ich vorher gesagt habe, ich glaube aber auch hier wieder, auch das wurzelt wieder in dem Kontrast zu der eigentlichen Ernsthaftigkeit.
Ja.
Ne? Also dieses, ich bin ein eiskalter Profi, ich bin der Hitman, ich bin ein Geist. Im Grunde könnte ich, du wirst nicht mal wissen, dass ich da war und du bist tot, bevor du es auch nur. Und dann, bonk. Einerseits, dass Hitman sich vom Szenario her ernst nimmt, dass du es ja auch spielerisch, du kannst es ja ernst nehmen, du kannst ja sehr, auch sehr tough sein und so weiter und so fort. Und ja, dieses. Und dann ist es auch noch ein forderndes Spiel, ne, und so weiter. Also es ist ein gutes Spiel, es ist ein forderndes Spiel, es ist ein Spiel, was auch durchaus ernst ist. Und dann gibt es dir so viel Freiheit, dass du dir deinen eigenen Humor auch noch machen kannst. Weil es gibt Leute, die wollen das, glaube ich, nicht. Ich glaube, es gibt Leute, die wollen Hitman ernst für sich. Die wollen diese Fantasie, diese Leon der Profi, ich bin ein eiskalter Cleaner-Fantasie.
Ja.
Und so. Cool,
sie
können es so spielen und so. Und dann gibt es halt, wie gesagt, die Leute, die sich ein Maskottchenkostüm überziehen und die absurdeste Waffe aller Zeit nehmen und einfach und trotzdem immer noch das Spiel richtig spielen, weil das ist das Gute an den neuen, an diesen neuen drei Hitman-Spielen, ist, dass diese Spaßsachen, es ist nicht dasselbe wie früher in GTA, wo du dich einfach auf eine Kreuzung gestellt hast mit einem Raketenwerfer und einfach nur Bullshit gemacht hast. Du kannst es auch so spielen, aber du kannst auch als Maskottchen immer noch versuchen, wirklich die Mission zu beenden.
Ja.
Du kannst es immer noch richtig erleben als Spiel. Und das ist sehr faszinierend, finde ich. Ich glaube auch, ich gebe dir total recht, dass das nicht leicht ist. Und ich glaube, das sieht man auch in der Geschichte der Hitman-Spiele, weil IO war nicht immer so gut darin.
Absolution ist ja genau dieses Ding, ne, wo der Humor im Grunde komplett flöten ging.
Genau.
Und du nur noch dieses Grim-Dark-Ding. Komischerweise so ein bisschen Tarantino-esque, aber komplett ohne den diesen satirischen Aspekt, den Tarantino mit reinbringt. Vielleicht wurde es versucht, es einfach nicht geklappt. Da haben sie sehr gut sich selbst gefunden.
Genau. Und eine Sache, die Hitman auch noch macht, also vor allem die drei neuen, manchmal gibt es diesen Humor, der ist gewollt, der ist nicht vom Spieler sozusagen selbst, sondern der ist schon im Spiel verankert, aber es ist wieder mehr so dieses sowas wie zum Beispiel in der ersten Staffel von Hitman auf der Modenschau. Da gibt es relativ früh in Paris, du bist auf so einem Chateau und da ist eine Modenschau und so weiter und so fort. Und du kannst halt den Mord an einem bestimmten NPC, wie auch immer, kannst du halt so inszenieren, dass du die gesamte Beleuchtungsanlage über dem gottverdammten Catwalk abstürzen lässt. Und das ist so ein krasser Moment. Und es ist nicht, es ist nicht inhärent lustig und keine Ahnung, Marge Simpson würde daneben stehen und sagen, also hör mal, da ist gerade ein Mensch gestorben. Aber du kannst.
Oder 20.
Ja, oder 20. Und das ist genau der Punkt. Du kannst mir glauben, dass in dem Moment, als ich das erste Mal gemacht habe und es kracht runter und entweder dein PC oder deine Konsole droppt so ganz kurz mit den Frames einmal runter. Weil sowas. Du kannst aber glauben, dass ich gelacht habe in dem Moment. Und ich glaube, das ist wieder das, was wir vorher hatten. Lachen als Befreiungsschlag. Lachen als Ausstoß von Energie, die dein Gehirn rausschickt, weil es ein Verarbeitungsprozess in dem Moment ist. Ansonsten weiß ich nicht, was ich gerade mit diesem Input machen soll, den ich gerade gesehen habe. Mhm. Es ist eine makabere Art von Humor an dieser Stelle, die, ich glaube, die kann man auch im Real Life haben. Es gibt manchmal so Momente im Real Life, wo es absolut unangebracht ist zu lachen, wo Leute dir das sogar vielleicht übel nehmen, wenn du lachst oder so, aber dein Gehirn kann nicht anders als zu snappen.
Ja.
Und das, ich glaube, das kratzt da dran so ein bisschen.
Ich glaube auch, ja. Ich glaube, das ist auch ganz viel, das hat dann auch damit zu tun, eben diese Kombination von ernsten Situationen mit Humor. Du weißt nie genau jetzt vorher, ist das jetzt eine der ernsten oder eine der lustigen Situationen? Und dann tendierst du, glaube ich, erst lustig zu finden. Ich mag aber total der Gedanke halt, dass dieser Humor, ich habe ja gerade mal Borderlands erwähnt. Mhm. Und Borderlands ist in seinen Teil, also sagen wir mal ab Teil 2 in seiner Hauptreihe, ein sehr aggressiv lustiges Spiel. Ich sage jetzt nicht, ob es dadurch auch lustig ist.
Ich weiß, was du meinst.
Es will aggressiv lustig sein. Es
ist humorig.
Es baut auf eine bestimmte Art von Humor die ganze Zeit auf. Ich persönlich mag die okay so. Oder ich mochte Borderlands 2 ziemlich gern. Das ist aber auch schon lange her, dass ich gespielt habe. Ich weiß nicht, ob es heute noch so funktionieren würde. Aber für mich am besten funktioniert, und ich glaube, das gilt den Leuten, die es gespielt haben, geht es oft so, ist mit totalem Abstand Tales from the Borderlands.
Ja.
Ein Spiel, eines meiner Lieblings-Telltale-Spiele tatsächlich. Und
bei mir auch, ja.
Das liegt auch, also dieses Spiel ist halt erstmal aggressiv, unfassbar viel lustiger als die Hauptreihe, ja. Aber Tales from the Borderlands hat auch sehr viel bessere Charaktere und ist sehr viel besser geschrieben auf einer reinen Plot-Ebene und einer reinen Character-Arc-Ebene als die Hauptteile. Und ich glaube, das hängt das ist keine große These, das hängt auf jeden Fall direkt miteinander zusammen, dass der Humor von Tales from the Borderlands auch dadurch viel besser funktioniert, dass ich mich viel mehr mit den Figuren dieser Geschichte identifiziere, dass ich mich viel mehr um sie kümmere und ganze Zeiten viel. Okay, ich habe keine gute Art, das auf Deutsch zu sagen, aber ich habe ein höheres Buy-in. Ich bin die ganze Zeit auf einer viel ganz anderen Ebene bei diesen Figuren mit dabei und lache
investiert.
Ich bin danke schön. Ich bin viel mehr investiert und lache deswegen auch viel investierter darüber.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein total wichtiger Faktor, über den ich gerade das erste Mal so richtig bewusst nachdenke, halt, wie wichtig die ernsten Momente dann sind dafür, dass die lustigen Momente, auch bei Spielen, die in erster Linie lustig sein wollen, richtig gut funktionieren können.
Auf jeden Fall. Ich denke gerade darüber nach, wie ich Borderlands im Laufe der Jahre wahrgenommen habe, weil Borderlands hat sich bei mir sehr, sehr, sehr verschoben. Mhm. Mit jeder neuen Inkarnation, kann man wirklich so sagen. Ich fand, das erste Borderlands hatte, das habe ich schon damals gesagt, und als ich es dann ein paar Jahre später nochmal probiert habe, finde ich das auch. Borderlands 1 war tonal, finde ich, noch sehr all over the place.
Dem fehlte dieses Selbstvertrauen, ne?
Ja, das, genau. Also du warst die ganze Zeit, es war schon halb komödiantisch, aber eben nicht so richtig.
Ja.
Und du hast ja auch gerade gesagt, spätestens ab 2 ist es ein sehr aggressiv-humoriges Spiel. Mhm. Und dem würde ich zustimmen. Ab 2 hat es sehr im Grundton sehr viel mehr in Richtung, ich will dich zum Lachen bringen.
Ja.
Gewürzt mit einer Story, wo dann immer mal wieder irgendwie Charaktertod sorgt für Schockmoment und du sollst auch hier investiert sein. Wie gut das funktioniert, sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist, was 2 gemacht hat. Ich persönlich habe Borderlands tatsächlich in der Zeit sehr gemocht. Ich mochte Borderlands 2 und dann habe ich mich in dieser riesigen Lücke, die zwischen 2 und 3 war, habe ich mich fast gänzlich vom Borderlands wegentwickelt, ja, so in die Richtung so. Ja, wenn ich heutzutage was davon sehe und dann kam das Pre-Sequel und dann dachte ich mir, boah, dieser Humor funktioniert für mich nicht mehr. Und vielleicht war ich es, der sich verändert hat. Dann kam Tales from the Borderlands, was ich sehr, sehr, sehr mochte. Ja. Meine, also Ich würde sagen, es ist mein zweitliebstes Spiel von Telltale und es ist definitiv meine größte Überraschung von Telltale.
Ja. Oh,
ich,
ja.
Hätte, als es angekündigt wurde, dachte ich mir, was ist das für eine Scheißidee?
Warum?
Wer kommt auf die Idee, irgendwas Narratives im Border, was rein Narratives im Borderlands-Universum zu machen? Und dann kam es raus und es ist so lustig und so sympathisch mit so vielen guten Ideen. Erinnerst du dich an die gottverdammte Fingerguns-Schießerei?
Ja. Ich wusste, dass du das erwähnst. Ja, das ist so eine Ikone, ein ikonischer Moment für die, die es gespielt haben, nicht für die Industrie als Ganzes.
Was zur Hölle ist denn da los? Ja. Also, so gut. Und ich habe tatsächlich vor nicht mal 2 Monaten zum ersten Mal Borderlands 3 durchgespielt.
Oh.
Weil ich hatte es beim Release, ich hatte es gekauft, weil ich es mit Freunden Koop spielen wollte. Aber du weißt, wie es in unserem Alter ist, Koop-Sachen regelmäßig zu spielen und hinzubekommen, ist ein bisschen schwierig.
Ja.
Und deswegen, ich habe es jetzt Solo durchgespielt und habe gemerkt, oh, gameplaymäßig gefällt mir das. Ich lange genug Pause und so weiter und so fort. Und bei den Gags oder so, also bei den Gags ist es so, punktuell einzelne Gags finde ich gut, gefallen mir. Kann ich lachen, kann ich schmunzeln, bla 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 bla. Und ansonsten nervt es mich. Es ist, die Story nervt mich, die Charaktere nerven mich großenteils und das ist schwer. Es ist, ja, es, da ist ganz viel, ich glaube, das ist das, was du auch gerade gesagt hast, mit investiert. Damit, dass du, wenn es so ist, dass Humor wirklich darin wurzelt, dass man investiert ist auch, dann ist es auch wieder eine ernste Sache. Auch hier haben wir wieder ein Beispiel dafür, dass Humor oder die Lustigkeit einer Sache darin wurzelt, dass etwas ernst ist, weil man muss sich auf Humor einlassen. Wenn du nicht lachen willst, wenn du ein Grießkram bist oder so, dann ist es unheimlich schwer.
Ja.
Und bei Borderlands hat es halt gerade gut genug für mich funktioniert. Ich habe Teil 3 durchgespielt. Ich bereue es nicht, das durchgespielt zu haben. Würde aber auch sagen, selbst wenn ich wieder was in dem Universum erleben wollen würde, dann lieber mit anderen Charakteren und so. Irgendwas, was ein bisschen unvorbelasteter ist. Was ein gutes Stichwort ist, denn wir hatten gerade... Mann, wir sind gut. Unsere Überleitung. Wir hatten gerade New Tales from the Borderlands frisch, offiziell, es war ja vorher geleakt, aber offiziell angekündigt auf der Gamescom in Jeff Keighleys Show. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Du warst noch im Zug. Ich glaube, du hast es live nicht gucken können, weil dein Internet zu schlecht war. Hast du es dann nachgeholt?
Ich habe
es
auszugsweise sehen können live. Und ich habe aber den Trailer spezifisch, habe ich mir danach auch nochmal
angeguckt. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich weiß nur, Tom, Dobsi, mir ging es auf der Couch so. Und so wie ich gesehen habe im Chat auch manchen Leuten und so, wir fanden das nicht lustig. Also der hat uns nicht abgeholt. Das ist Grundstimmung, also es ist natürlich auch ein schlechtes Setup, weil es ist verquatscht. Wir saßen zu dritt, wir haben zwischendurch Kommentare gemacht, bla 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 bla. Man muss natürlich auch, Humor ist auch Arbeit. Man muss aufpassen und es ist eine Sache, wo man das Gehirn anstellen muss.
Gerade in einer Live-Situation, wo man selbst dann ja durch lustige Kommentare den Humor reinbringt, lässt man sich da schwieriger drauf ein.
Oder ist in meinem Fall zumindest versucht.
Sure. Aber ich meine, das hatte ich ja nicht. Ich habe den ja einfach so gesehen.
Ja, und ich weiß nicht, wie ging es dir? Hat das bei dir gezündet? Hast du gelacht?
Mir ging es genauso. Es wirkt wie eine Imitation. Also der Randy Pitchford hat ja erwähnt, dass einige der Writer involviert seien. Das kann aber alles oder nichts heißen. Ich habe jetzt selber noch nicht genau gegoogelt, welche Personen da involviert sind vom ersten Teil. Aber es wirkte sehr für mich wie eine Imitation von dem, was Tales from the Borderlands gemacht hat, aber ohne so richtig seine eigene Stimme zu haben. Und deswegen sorgte es dann für so ein Schulterzucken bei mir, wo ich dann dachte, ah, da ist ein Charakter, den ich kenne, das ist cool. Und diese neuen drei Charaktere waren so, ich glaube, ich mag die Designs, aber... Also ihr wollt halt noch ein Tales from the Borderlands machen, aber wieso? Wieso wollt ihr das jetzt machen? Wollt ihr das machen, weil halt Randy Pitchford den ersten Teil cool fand und gesagt hat, macht das mal? Oder hatte jemand von euch die Idee, ich habe jetzt hier was ich machen will? Und es wirkt für mich sehr wie Ersteres. Während Tales from the Borderlands Teil 1 für mich so wirkte, als ob da ein Kreativteam saß und dachte, diese Welt, da können wir was, da haben wir eine Idee für, da können wir was mit machen. Dann haben die das gemacht. Und dieser Trailer, das ist natürlich unfair, auch über allein einen Trailer zu urteilen, aber wenn wir das einfach mal machen, der gibt mir nicht das Gefühl, dass da eine Idee hintersteckt, die aufregend ist. Und ja, der Humor ist halt wieder sehr Borderlands für mich, aber jetzt nicht Tales from the Borderlands, sondern Borderlands.
Ja, du hast natürlich recht, man sollte nicht unfair sein, man sollte vorsichtig sein mit der Bewertung von einem Trailer, aber der Punkt ist, Borderlands versucht seit jeher einen durchs Humor ins Boot zu holen.
Ja.
Das ist ein Haken, den Borderlands, also was heißt seit jeher, vielleicht nicht im ersten Teil, aber sowas, man möge mal denken an den Final Countdown Trailer zu Borderlands The Pre-Sequel, was wahrscheinlich das Beste ist, was das Pre-Sequel hervorgebracht hat, mit, wo sie nehmen Destiny auf die Schippe mit Moon Wizards und es kommt Final Countdown im Hintergrund und Claptrap tritt als Magier auf und was weiß ich nicht alles. Claptrap ist sowieso so eine Sache, ne? Ist Claptrap lustig, ist Claptrap scheiße, ja. Das ist auch so ein Fan-Ding. Und ja, also ich finde es nicht unfair, einen Borderlands-Trailer zumindest danach zu bewerten, ob er es schafft, mit seinem Humor einen ins Boot zu holen.
Ja.
Und das, was Dobbsy live gesagt hat beim Stream, ist auch sehr richtig. Früher, die Tales from the Borderlands-Episoden oder so, die hatten extrem gute Hooks. Die hatten am Anfang spritzige kleine Sachen, die dich sofort am Haken hatten, sowohl, was weiß ich, von der Handlung her so, als auch, dass sie dich einfach zum Lachen gebracht haben, zum Schmunzeln gebracht haben. Und ich freue mich für Leute, bei denen es jetzt so geht mit New Tales from the Borderlands, aber naja, wir hatten eben auch hier leider drei auf der Couch und jetzt mit dir ein viertes Beispiel, wo es heißt, ich habe eigentlich nicht gelacht und das ist schade. Humor ist, es gibt eine, ich glaube, jeder, der irgendwie Comedy beruflich macht oder so, wird bestätigen können, es gibt eine gewisse Wissenschaft und ein gewisses Handwerk hinter Comedy. Humor folgt schon irgendwelchen Regeln, so ist es nicht, aber es ist unheimlich schwer, A, in Worte zu fassen, B, zu erklären und C, in dem Moment, in dem du es versuchst auszuklamüsern, ist der Humor halt im Grunde auch schon wieder tot. Mhm. Das heißt, es ist ganz schwer auch jetzt zu sagen, warum es nicht witzig war. Ich kann sagen, ne, die One-Liner, die gebracht wurden, die Szenen, die gezeigt wurden oder sowas, die Charaktere, wie sie interagiert haben oder so, ja, das hatte mich halt nicht so am Haken. Und dann, was bei Trailern natürlich nochmal ein großes Ding macht und was in Comedy ein extrem großer Faktor ist, ist Timing, Editing von so einem Trailer oder so. Wenn du den snappy machst und du lässt, keine Ahnung, du lässt auf totale Epicness einen kleinen, leisen Moment folgen, in dem jemand awkward ist oder so. Das ist so ein ganz klassisches Editing.
Ja, das machen jeder Comedy-Hollywood-Film macht das 10-mal pro Trailer.
Richtig. Und deswegen ist es abgelatscht und deswegen muss es wirklich sehr, sehr gut sein, damit es sitzt. Es kann immer noch sitzen, aber man muss es halt wirklich sehr gut machen oder was wirklich Unerwartetes machen. Dieses, oh Gott, ich bin gerade, im Kopf bin ich gerade von, hey, Trailern, die von ihrer Grundidee und vom Editing her nicht so gut funktionieren, bin ich gerade bei, wie hieß, Forspoken?
Ja, ja.
Bin ich gerade da gelandet. So, let me get this straight. Aha.
Das wirkt, also, wenn wir über lustige,
Cringe-Comedy.
Da werden wir drüber noch reden, dann zu haben, weil das ist wirklich, dieses Writing dieses Spiels macht mich nervös. So, ich bin wirklich aktiv nervös, wenn ich das höre.
Aktiv Anxiety.
Wirklich, ich finde das so schlimm auf allen Ebenen. Ich muss erneut, dadurch, dass du New Tales from the Borderlands erwähnt hast, ich hatte es auch bereits einmal bei der Besprechung erwähnt, ich glaube, wir können auch demnächst so ein bisschen dem Ende nähern, deswegen wollte ich nochmal den Kreis so ein bisschen schließen damit, war halt Saints Row.
Ja.
Und dass das nicht so richtig funktioniert gerade. Die Reviews sind daher eindeutig, aber in meiner ganz subjektiven Wahrnehmung ist es auch so, dass ich nicht so richtig weiß, wo dieses Spiel hin will und das galt schon bei jedem Trailer so. Ich habe mich eigentlich ziemlich auf dieses Spiel gefreut, einfach weil ich dachte, ist schon so ein klassisches Open World. Saints Row allein ist schon cool, aber immer wenn ich die Charaktere und die Geschichte gesehen habe, dann dachte ich mir so, ich weiß nicht so ganz, was es ist, was ihr mir gerade präsentieren wollt. Ist das gerade lustig? Soll das ernst sein? Sind wir irgendwie eher bei Saints Row 3? Sind wir bei Saints Row 1? Und wir stehen irgendwie zwischen allen Stühlen, machen von allem so ein bisschen. Das ist das, was sich dann bewahrheitet hat im fertigen Spiel. Und das ist auch das Gefühl, was mir dieser Trailer vom New Tales from the Borderlands gibt. Mhm. Eben das Gefühl von, wir wollen hier so ein paar Sachen machen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber dieses eine Ding, also wenn der Game Director, der eine, der quasi die Vision für uns zusammenfasst, der könnte jetzt nicht so richtig in einem Satz sagen, was wir machen.
Hm.
Ich glaube, Tales from the Borderlands, ich glaube, Saints Row 3, Saints Row 4, die könnten von den kreativen Köpfen dahinter sehr kurz zusammengefasst werden. Das ist das, was wir machen wollen.
Der sogenannte Elevator Pitch.
Der Elevator Pitch, genau. Und ich habe das Gefühl, bei sowas wie Saints Row und dann, zu ausgehen von diesem Trailer, auch bei Tales from New Tales from the Borderlands, ist dieser Elevator Pitch sehr viel schwammiger.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, was ganz Klassisches, was ein ganz großes Problem ist bei vielen Medienprodukten allgemein, wo du dann merkst, irgendwas packt mich hier nicht, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas wirkt ein bisschen verwässert.
Ja. Weißt du, immer wenn ein Komiker irgendwas zutiefst Rassistisches sagt, sagt oder sowas und sich hinterher entschuldigt mit, ja, man muss halt provokativ sein als Komiker oder so. Es ist ein Bullshit-Argument, was nicht gebracht werden sollte. Es hat halt den wahren Kern daran, dass Humor, also zumindest der freiwillige Humor, über den wir jetzt schon eine Weile reden, erfordert Commitment. Ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch ausdrücken sollte, aber du musst dich was trauen. Du musst halt wirklich das Wagnis eingehen. Und da gehst du dann eben auch das Wagnis ein, dass vor den 15 Gags, die du machst, vielleicht auch eine Handvoll nicht funktionieren und auf die Schnauze fliegen und dein Publikum dir sagt, ah, die waren scheiße und so. Aber dieser schwammige, ja, wir wollen es so ein bisschen, aber nicht so richtig. Und einerseits sollt ihr weinen und andererseits sollt ihr lachen. Das ist was ganz anderes als das, was wir vorher gesagt haben, wo Ernsthaftigkeit und Humor eine Symbiose eingehen. Eine Symbiose ist was vollkommen anderes. Du erschaffst einen Grundton und so weiter und so fort und dann kannst du dir passend zu diesem Grundton im Kontext Humor erlauben. Das ist aber dieses, ich will dich genauso. Ich will, dass mein Publikum genauso wiehert vor Lachen, wie es auch weint vor bla bla bla. Und deswegen gehe ich in beide Richtungen nur halb.
Ja.
Da kommst du an keiner der beiden Ecken an.
Absolut, genau, das ist genau der Punkt.
Du bleibst immer in der Mitte und du lehnst dich in eine von beiden Richtungen und so. Und in der Mitte zwischen zwei Stühlen zu sitzen, das haut halt nicht hin. Ich denke, Borderlands, auch New Tales from the Borderlands, vielleicht ist es so, wenn das Spiel rauskommt und vielleicht hatten sie einfach kein gutes Händchen für Trailer oder vielleicht wird es mit jeder Episode besser, man weiß es nicht. Wir werden es, denke ich, herausfinden, aber
kommt schon irgendwie nächstes Mal raus oder sowas, glaube ich. Es ist sehr kurz vor Release. Ja.
Ich denke, wenn es sich trauen würde, entscheiden würde, vollends eine Comedy zu sein, dann würde es interessanterweise auch in seinen ernsten, traurigen, dramatischen Momenten automatisch besser funktionieren. Ja. Genauso wie zum Beispiel sowas wie Disco Elysium sich entscheidet, eine versponnene, verschwurbelte Psychokiste zu sein, in der es nur darum geht, Coping-Mechanismus versus Selbstzerstörung. Das ist ja das zentrale Thema von Disco im Wesentlichen. Und da ist diese Geschichte ziemlich kompromisslos erzählt oder so, darf es dann eben auch an jeder Ecke einen Witz machen.
Ja.
Und dieser Witz ist oft Galgenhumor, er ist oftmals schmerzhaft und sowas. Aber er funktioniert, weil das Spiel weiß, was es ist und weil es einen guten Grundton trifft. Robin, was macht dein Spiel lustig?
Ich bin überrascht, dass wir tatsächlich so ein bisschen ein paar Antworten, also wir haben natürlich nicht die Antwort gefunden auf diese Frage, die gibt's glaube ich nicht, aber wir haben ein paar Antworten gefunden, wo ich selbst begeistert von bin. Also ich fand, das war ein ganz
ist High on Life lustig. Robin hat sich gerade vom Mikro weggelehnt und hat jetzt Facepalming betrieben. Boy.
Also es ist halt wirklich verrückt, weil ich weiß nicht, kennst du dieses VR-Spiel, das die mal gemacht haben? Die haben ein Rick and Morty VR-Spiel gemacht.
Ich weiß, dass es das gibt,
noch eins. Also die haben auch so. Und das habe ich damals gespielt. Und
Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, Justin Roiland klingt genau wieder wie Morty im Wesentlichen.
Genau, die haben ja am Anfang mal Accounting gemacht, was ja genau das so Narrativ-Ding war, wo er einfach durchgehend redet. Und dann haben sie Rick and Morty-Spiel gemacht. Und dann haben sie dieses VR-Spiel gemacht, was ein 3D-Plattformer ist. Und das Ding davon ist, der Hauptcharakter redet wie Rick aus, redet wie Morty aus Rick and Morty und zwar ohne fucking Pause jemals. Und das hat mich, ich mag Rick and Morty echt gerne, aber ich auch, hat mich wirklich zum Explodieren gebracht. Ich habe es nicht ausgehalten und ich dachte mir die ganze Zeit so, die werden doch bestimmt, das ist doch bestimmt einfach, ist das einfach das Ding, also das ist eure Brand, wir machen einen 3D-Plattformer oder einen Shooter oder ein Echtzeit-Strategiespiel, aber das Ding ist, dass wir irgendeinen Gegenstand oder Charakter haben, der einfach durchgehend redet, weil ich fand es wirklich unerträglich. Ich konnte es nicht fassen, dass es einfach exakt das ist.
Marketing-Executives sehen sich Rick and Morty an, sehen, dass Rick and Morty Erfolg hat und denken, es liegt daran, dass Justin Roiland 95% die ganze Zeit redet.
Ja.
Entweder als Rick oder als Morty.
Ich befürchte, und Justin Roiland glaubt das selbst.
Es könnte,
bei diesen Spielen, die er produziert.
Es könnte sein, ich weiß es halt nicht, aber es liegt nicht daran.
Nee.
Es liegt auch daran. Justin Roilands Stimmen waren markant und gut genug für Rick and Morty. Die Grundidee stammt von Justin Roiland und so weiter. Das ist alles okay, aber einfach ein Wasserfall von Justin Roiland ist nicht das, warum Rick and Morty für die Leute, für die es humorig funktioniert, lustig ist.
Ja.
Rick and Morty ist super, super clever, also finde ich zumindest geschrieben und macht interessante Sachen und hat interessante Charakterdynamik für Rick und Morty selbst. Und deswegen bin ich investiert und deswegen gucke ich das. Wir sind wieder bei investiert sein. Ne? Aber wenn meine Knarre nicht die Fresse hält, Und ich ziehe im generischsten Bosskampf aller Zeiten die ganze Zeit.
Oh, ich springe da die Wand, das ist ja verrückt. Oh, jetzt springt sie nochmal und schießt. Aha, ja. Ich mache mich darüber lustig, dass das ein bisschen langweilig ist, aber es ist leider auch langweilig.
Ich möchte dazu anmerken, in Borderlands sind Waffen, die mit dir reden, immer Fluchwaffen. Ne? Es sind immer so, es gibt eine,
schlecht,
ist für dich. Ja, es gibt eine Quest aus, ich weiß nicht mehr, Pre-Sequel oder 2 oder so, wo du von einem Fluch hörst. Und dieser Fluch, alle sind immer super vage, ne? Ich dachte, der Fluch ist nur eine Legende. Ich habe mich geirrt. Bitte geh nicht meinen Weg und sowas. Und du folgst der Quest, aber trotzdem, am Ende kriegst du den Fluch. Und der Fluch ist eine Waffe. Und diese Waffe hat halt, dass sie die ganze Zeit mit dir redet. Und sie redet die ganze Zeit scheiße und sie schreit reload, wenn du nachlädst und so weiter. Sie ist das Nervenste, was man machen kann. Und sie haben das genommen und haben High on Life als Konzept daraus gemacht. It's fucking awesome.
Wer weiß, vielleicht war das nur ein furchtbarer Auszug, weil auch Spielmechanik
kann sein.
Ein furchtbarer Trailer, aber ich bin da auch sehr skeptisch. Aber ich nutze die Chance, um das wirkliche lustigste Highlight der Opening Night Live von der Gamescom zu erwähnen. Und das ist The Lords of the Fallen.
Achso, ich dachte Hideo.
Natürlich. Ich meine, das ist schon wieder fast zu klassisch, das ist fast zu erwartet, weil ich habe im Hintergrund das Spotify-Logo gesehen und wusste ich, was ich dachte ist, ich habe eine Playlist auf Spotify. Deswegen war das schon mehr, als ich erwartet hätte. Ich dachte wirklich, der ist da, um zu sagen, ich habe hier eine coole Playlist mit den Songs, die ich mag und Jeff Keighley so masturbierend davor denkt, geil! aber das war schon mehr, als ich erwartet hätte. Aber hast du gesehen, wie das heißt? Ich glaube, es heißt Brain Structure.
Ja, so, ich habe es gehört und so weiter.
Und Kojima ist so, hält sich so am Kinn mit zwei Fingern und guckt nach oben zum Horizont.
Ja.
Das ist sehr, sehr gut.
Ich habe am Ende des Streams habe ich versucht, mich dran zu erinnern, wie es hieß, und ich habe irgendwie Brain irgendwas.
Ja, ich bin mir nicht sicher.
Also es klang irgendwie wie einer von diesen High Energy Protein Drinks, die dir Leute andrehen wollen, die dann deine Mind Capacity erhöhen. Ja.
Ich hoffe immer noch voll, dass es einfach ein übelster Jerome Cast ist und der einfach übelster MRA Men's Sweat Activist ist, der total misogyne Sachen sagt und einfach mir erklärt, warum Frauen weniger wert sind.
Hm.
Und das würde es mir sehr viel geben, mir persönlich.
So, wir haben abgelenkt von dem tatsächlich lustigsten.
Der lustigste Fakt ist, als das The Four Lords of the Fallen erschien. Das ist für mich der lustigste Moment dieses ganzen Dings, weil das ist so. Ja, also Dobbs jetzt.
Wir haben auch sofort deinen Namen gebrüllt.
Ja, das ist so fucking dumm, wie sie gedacht haben: Lords of the Fallen ist ein ganz furchtbarer Name, den keiner sich merken kann. Wie können wir den noch mehr verklausulisieren? The Lords of the Fallen. Geil, da sind wir dabei. Das war mein Comedy-Moment. Lieblingsmoment.
Es war wirklich ziemlich gut. Ja, womit wir wieder beim Thema unfreiwillige Komik werden. Weil irgendwas sagt mir, dass sich das Marketing-Department von denen das nicht gedacht hat.
Nope.
Alles klar. Robin, bevor du mich rausschmeißt, erzähl mal einen Witz.
Was ist braun und schwimmt im Pool? Ein U-Boot. Vielen Dank, das war Folge 133 von Hooked on Topic. Ich glaube, den habe ich mir selbst ausgedacht.
Ich bin schockiert.
Das habe ich mir, glaube ich, selbst ausgedacht.
Wirklich, okay,
nicht als ich WoW gespielt habe in einem Battleground war. Das ist zumindest die Geschichte, die ich dazu im Hinterkopf habe. Wer weiß, ob die noch stimmt. Hooked on Topic 133 ist vorbei. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ganz ehrlich, also die Befürchtung war ja, dass das dann irgendwie einfach eine Auflistung war von Spielen. Aber ich finde, wir sind so ein bisschen auf die Schliche gekommen.
In gewisser Weise war es eine Auflistung von Spielen. Sure. Wir haben uns sehr an den Spielen langgehangelt und so. Aber ich glaube, wir hatten ein paar ganz süße Insights. Mhm. Aber vielleicht ist das nur unser Eindruck. Sagt uns das bitte dringend, ob das von außen auch ein Eindruck ist, der sich
bestätigt. Wir sehen es an den fallenden Patreon- und Supporterzahlen nach diesem Cast oder den steigenden.
Sofort halbiert.
Da melde ich mich dann nochmal bei dir, ob du einen Bonus bekommst oder ob ich einen Bonus verlange. vielen Dank fürs Vorbeigucken, lieber Leo. Es hat viel, viel Freude bereitet. Vielen Dank für den Support an alle und euch da draußen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.
Ciao.